Willkommen bei Panic to Purpose. Wir, Rebecca und Vanessa, holen die Psychotherapie aus der Tabuzone. Wir sprechen offen über Therapie, Traumata und mehr, teilen unsere Erfahrungen und laden Experten und Expertinnen ein. Begleite uns auf unserer ehrlichen Reise. Kein Filter, keine Zurückhaltung.
Kurze Erinnerung, bevor es losgeht. Wir sind keine ausgebildeten Psychologen, Ärzte oder Fachleute. Unser Podcast bietet einen Ort für offene Gespräche und persönliche Erfahrungen, ist jedoch kein Ersatz für professionelle medizinische Beratung. Wenn du Unterstützung brauchst, zögere nicht, Hilfe bei qualifizierten Fachleuten zu suchen.
Zu Risiken und Nebenwirkungen frage deine Ärztin, deinen Arzt oder lies die Shownotes. Hallöchen, Vanni.
Hallo, Becky.
Da sind wir mal wieder, Montagabend, und wir nehmen die Folge für nächste Woche auf.
Richtige Routine wieder hier am Start. Auch wenn wir jetzt schon die ganze Zeit gelabert haben, ne? Ich konnte es mir jetzt gerade nicht so vor, als würden wir jetzt noch die Folge aufnehmen. Wir hätten einfach vorher schon auf Record drücken sollen.
Ja, dann hätten wir zwar, glaube ich, keine Mental Health-Themen gehabt, aber es wäre auch ganz interessant gewesen.
Stimmt. Aber wie geht's dir? Wie hat die Woche für dich gestartet?
Ja, richtig entspannt eigentlich. Ich hatte ja auch am Wochenende echt einige coole Sachen und habe ja auch so ein bisschen mal meine Routine wieder beim Tennisspielen gefunden. Aber ich fühle mich irgendwie gerade dick unkonzentriert. Ich weiß auch nicht, ob es daran liegt, dass man heute bei der Arbeit weniger Termine hatte. Also ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber wenn ich von morgens bis abends nur in Terminen stecke, die ich zum Teil auch selber halte, bin ich so krass konzentriert und so auf Arbeiten getrimmt. Und wenn ich dann jetzt so einfach nur 2 Termine am Tag habe, ist es so, als ob das Gehirn verdummt.
Ja, ich weiß, was du meinst. Man ist dann so im Flow.
Ja.
Also das geht mir so, wenn ich auch merke, dass ich zum Beispiel von der Arbeit nach Hause komme und dann noch irgendwie was aufräume und koche und Wäsche anmache, so Sachen.
Ja.
Wo du manchmal denkst, wenn nicht viel los ist, hast du darauf keinen Bock.
Richtig.
Und so ist es vielleicht so ein bisschen, ja, ganz komisches Phänomen, ne?
Ja, aber ich habe Bock, die Folge aufzunehmen.
Ja, es ist auch ein Thema, was mir irgendwie, ich glaube, ich habe es zu dir auch am Wochenende gesagt in der Sprachnachricht, dass mir schon wieder 3-mal passiert und es war voll lustig, weil ich habe das ja gemacht und dann habe ich ins Skript geguckt und dachte mir so, ah ja, danke schön für die Info. So, genau das mache ich gerade.
Also therapieren wir dich heute nochmal.
Ja, und wie immer ist es nämlich wieder so ein Thema, wo wir beide sagen, okay, wir haben so die Tools und wir haben wie immer so die Tipps und Tricks und so weiter. Was können wir dagegen tun? Wir sind uns dem bewusst, aber wir machen es einfach trotzdem nicht immer und wir sind davon einfach trotzdem nicht fern so.
Aber ich finde es auch manchmal super schwierig, weil ohne dass ich tatsächlich über das Thema heute sprechen will, habe ich ja auch am Samstag dir was erzählt, was mich dann so von den Gedankengängen her ein bisschen mehr auffühlt, was jetzt noch nicht der Stand XY ist, aber theoretisch nächstes Jahr oder so kommen könnte. Und das passt ja eigentlich auch schon so zum Thema, dass man einfach sagt, okay, hör auf dir immer so krasse Gedanken zu machen, wenn was noch nicht eingetreten ist.
Ja, absolut. Weil jeder kennt ja irgendwie so dieses Wort Overthinken und so, ne?
Ja.
Und ich bin, glaube ich, da Nummer 1 drin. Absolut Nummer 1.
Ja, nicht nur du. Also ich glaube, so viele Menschen. Und falls ihr euch jetzt immer noch fragt, so, okay, über was reden die beiden eigentlich? Wir haben heute das Thema Katastrophisieren mitgebracht. Ne, also wir kennen das ja irgendwie, eine Kleinigkeit passiert und plötzlich denkt man, das ganze Leben könnte jetzt komplett einstürzen. Und das, also wenn du das machst, dann willkommen im Club der Katastrophisierer und dann ist diese Folge auf jeden Fall was für dich.
Ja, weil ich finde, Katastrophisieren ist ja auch nochmal ganz anders als so was zu überdenken oder zu zerdenken, weil ich zumindest dann immer davon ausgehe, dass ja immer, immer was Schlechtes passiert. Nichts Gutes. Also ich glaube sowieso, wenn du was zerdenkst, dann kannst du ja viel zu viel drüber nachdenken, aber so ist irgendwie immer Worst-Case-Szenario, ne?
Schon. Also ich glaube, natürlich ist das vielleicht auch gepaart mit Pessimismus. Oh Gott, am Ende stimmt das wieder nicht, aber doch. Also oder halt pessimistisch sein. Aber ja, also du denkst halt wirklich immer, dass das Schlimmste irgendwie eintritt. Und natürlich ist dann auch so ein Thema für uns auch relevant, weil einfach viele Menschen im Stillen darunter leiden oder es vielleicht auch gar nicht mitbekommen, dass sie darunter leiden. Und auch diese, sag ich mal, Charaktereigenschaft beeinflusst natürlich auch die Psyche und auch den Körper oder auch wichtige Entscheidungen, die man eben im Leben trifft. Und wir haben euch das Ganze natürlich nochmal vorab kompakt vorbereitet. Und zwar, klar, wir hatten schon einige Beispiele, ne, was katastrophisieren sein kann oder auch Worst Case, Overthinking. Aber stell dir einfach mal vor, du bekommst von deinem Chef irgendwie eine Nachricht, auch eine ganz kurze Nachricht ohne Smiley, so wie es die meisten wahrscheinlich machen, und dann komm bitte kurz vorbei. Und anstatt dann einfach zu sagen, ja, okay, und dir nichts weiter dabei zu denken, spielt aber dein Kopf in wenigen Sekunden etliche Horrorvarianten durch. Also, scheiße, werde ich gefeuert? Oh mein Gott, habe ich was falsch gemacht? Oh, scheiße, war das Projekt, was ich demnächst abgeschlossen habe, irgendwie schlecht? Und genau das ist tatsächlich schon katastrophisieren, beziehungsweise sind wir schon mittendrin.
Ja, ich würde es ganz genauso machen. Also, das ist so komisch, weil auch sich das einfach so oft nicht bestätigt. Also ich habe das auch so oft, vor allem wenn du dann, wie du sagst, so diesen Ton interpretierst von Textnachrichten oder E-Mails, dann rufst du die Person an und die sagt dann, nee, ich wollte nur ganz kurz fragen, ob du das schon fertig gemacht hast, sondern würde ich es abschicken so.
Ja.
Ja, ich bin gleich fertig. Okay, super, alles klar, danke, schick mal später, bis dann, ciao. Und ich denke mir so, ja, okay.
Cool. So, ups, doch nicht gefeuert.
Ja, wie wirklich. Vor allem ist ja so komisch, weil ich denke, ich werde gefeuert, obwohl ich nichts gemacht habe. Oder?
Ja, eigentlich schon. Deswegen, es macht ja halt eigentlich auch gar keinen Sinn. Aber ich glaube, da stecken halt auch viele Ängste drin. Aber das werden wir natürlich im Laufe der Folge auch nochmal beleuchten.
Und vielleicht in der Definition.
Ja, soll ich mal raushauen? Ich hoffe, dass ich die Wörter korrekt ausspreche. Aber wir haben natürlich wieder eine Definition mitgebracht, die das Ganze ja ein wenig sachlicher oder faktischer auch nochmal untermauert, weil ihr habt jetzt auch gesehen, dass wir so ein bisschen Beispiele aus dem Alltag mitgebracht haben und auch sehr viel lachen. Vielleicht kaschiert das auch nochmal unsere Unsicherheit oder weil wir eigentlich sehr oft mit dem Thema zu tun haben. Aber Katastrophendenken ist eine Form der kognitiven Verzerrung, bei der Menschen gedanklich automatisch vom schlimmstmöglichen Ausgang einer Situation ausgehen, ohne realistischere oder auch harmlosere Möglichkeiten zu berücksichtigen. Es ist ein verzerrter Wahrnehmungsfilter, der dazu führt, dass man Gefahren oder negative Folgen übertreibt. Ein Beispiel wäre, sofort an einen Unfall zu denken, wenn sich jemand eine Zeit lang nicht meldet. Ups. Zwar gibt es tatsächlich negative Ereignisse, doch beim Katastrophendenken wird das Ausmaß der Konsequenz oft unverhältnismäßig dramatisiert, etwa wenn ein Streit sofort als Vorbote einer Trennung gesehen wird, obwohl Versöhnung wahrscheinlicher ist.
Kennt man absolut, oder? Also ich hatte beide Szenarien schon.
Also ich hatte das auch schon. Ich muss auch sagen, ich hatte das auch schon mal als Jugendliche. Also ich glaube, da verrate ich jetzt nicht zu viel, aber ich meine, ich finde, wenn du halt sehr jung bist, in deinen Teenagerjahren bist du auch manchmal so ein bisschen eifersüchtiger. Und ich hatte mal einen Freund zu der Zeit und war dann aber mit einer Freundin irgendwie feiern und kam dann irgendwie so besoffen nach Hause und habe aber auch mein Handy irgendwie so hingeschmettert, dass dann auch der Akku rausgefallen ist damals. Also es war auch völlig unbrauchbar. Und ich hatte mich irgendwie demnächst aber bei dem Freund dann noch gemeldet und habe aber dann den kompletten Rest des Tages, also ich bin ja dann auch irgendwann sau spät aufgewacht, ich habe einfach nichts mehr von dem gehört. Und ich dachte einfach, der wäre richtig sauer gewesen, der hätte jetzt was mit einer anderen, weil ich halt, keine Ahnung, nicht erreichbar war oder so. Dabei hat er halt einfach nur geschlafen. So, weißt du, aber das ist so Gedanken halt, hast du halt nochmal extremer, wenn du halt sau jung bist. Also das würde ich jetzt nicht mehr denken.
Ja gut, aber ich glaube, kommt drauf an, in welchem Stadium du von der Beziehung bist.
Ja.
Glaube ich. Weil ich war ja auch 12 Jahre mit jemandem zusammen, da würde ich es auch nicht mehr denken. Aber ich glaube, egal welches Alter, dass du dir halt Sorgen machst oder dann so denkst, oh mein Gott, was, wenn der jetzt doch irgendwie da besoffen irgendwo hängt oder so, ist gar nicht so ungewöhnlich. Also ich glaube, das hat per se erstmal nichts, vielleicht, ja, nicht unbedingt was mit dem Alter zu tun. Auch wenn man natürlich lernen sollte, irgendwie das dann richtig einzuordnen und vor allem auch daraus zu lernen, weil ich habe schon oft so Stories gehört, dass dann Männer oder Frauen unterwegs sind und dann kommt so, ja, sorry, bin wirklich eingeschlafen oder mein Akku war leer oder ich war ja halt hackedicht, so, okay, keine Ahnung. Passiert.
Eben. Aber wie passiert das denn? Also, warum macht das Gehirn das? Oder was geht denn bei uns dann in so einem Moment ab, wenn wir katastrophisieren? Und im Prinzip möchte uns unser Gehirn nur vor Schmerz und Gefahr schützen, was ja an sich nicht schlecht ist. Aber das Problem an der Sache ist, dass das Gehirn eben die Ungewissheit oft als Bedrohung erkennt. Und dann springt man automatisch in das Alarmzentrum ab. Und die Folge ist dann eben den Flight-or-Fight-Modus, den wir auch schon mal in der Folge benannt haben. Auch wenn es objektiv keine reale Gefahr gibt, ist dein kompletter Körper auf einmal im Alarmzustand. Und auch ein paar weitere Beispiele, die wir haben, vielleicht kommt es einem auch noch mal ein bisschen bekannt vor wie mit unserer Hypochondrie-Folge. Und zwar, ich habe ein Zwicken im Bauch und dann ist es bestimmt ein Tumor. Oder meine Freundin schreibt kurz angebunden, oh mein Gott, sie verlässt mich direkt. Oder auch, ich habe mich versprochen bei einer Präsentation und alle denken deswegen, dass ich inkompetent bin. Was an sich, denke ich, auch sehr viele Menschen irgendwie schon mal gedacht haben, aber tatsächlich ja dann nicht der Realität entspricht.
Ja, so also vor allem bei mir der Punkt 2 und 3 habe ich auf jeden Fall schon oft gedacht. Mhm. Und das Witzige ist, ich habe letztens so ein Tagestraining gehabt über so, wie redest du mit der Presse und so. Und dann wurden wir gefilmt, ja. Und ich dachte, ich irgendwie hätte mich versprochen und ich hatte irgendwie dann so ein bisschen Aufregung und dachte, ich hätte mit so einer Angststimme geredet. Aber ich konnte mir ja danach das Video angucken.
Ja.
Und es war einfach nicht der Fall. Also ist sowas wie mit diesem Versprechen so oft so, dass wenn dir dann jemanden fragt, ey, hast du das gehört? Ich habe voll oft M gesagt. Oder hast du das gehört? Ich habe voll oft, keine Ahnung, hast du das gemacht? Nee, habe ich gar nicht. Weißt du, dann kommt so, nee, alles gut.
Ja. Ja.
Dann denke ich mir so, ja, toll, wie sinnlos, dass ich mich darüber voll hier irgendwie geärgert habe oder mich halt selber drunter gemacht habe, obwohl es einfach komplett sinnlos war.
Ja, vor allem, ich glaube, also tatsächlich, wenn jemand permanent M sagt, fällt es dann schon auf. Das muss ich auch zugeben. Ich glaube aber auch tatsächlich, seitdem wir beide einen Podcast machen, höre ich da auch anders hin, weil ich demnächst auf einer Management-Tagung war und da hat einer beim Moderieren gefühlt, also jeder zweite Satz war M. Also das konnte ich dann nicht mehr überhören. Aber selbst wenn, ich habe da jetzt nicht gestanden und keiner macht sich dann da lustig drüber, sondern denkst du so, ja, okay, who cares? Und trotzdem ist der Mensch kompetent. Also ich würde nicht sagen, oh mein Gott, du bist deswegen inkompetent. Und wie du auch sagst, so dieses Versprechen, selbst wir beide, wenn wir normal miteinander sprechen, nicht für einen Podcast, nicht vor Leuten, sondern einfach ein Gespräch führen, selbst wir versprechen uns da mal. Also das ist super menschlich.
Ja, voll. Und vor allem sagt man manchmal auch Sätze oder Wörter halt einfach tatsächlich viel öfter.
Ja, ich sage zum Beispiel sehr viel tatsächlich.
Habe ich jetzt auch übernommen.
Ey, ich habe da schon so viele geinfluenced mit. Es ist schlimm.
Immer wenn ich selber merke, ich spreche das aus, denke ich dann an dich.
Yay!
Aber es ist natürlich auch die Frage, wie entsteht überhaupt Katastrophisieren und wo kommt es her? Wo hat es so quasi die psychologischen Wurzeln? Und zwar wie immer, natürlich in der Kindheit und in der frühen Prägung. Und zwar, wenn Kinder in einem unsicheren oder kontrollierenden Umfeld aufwachsen, entwickeln sie oft eine übersteigernde Vorsicht. Also quasi so, ja, ich muss halt immer irgendwie gucken und darf nicht einfach machen. Und wenn ich einfach mache, dann denke ich halt 10 Jahre darüber nach, was ich jetzt gerade getan habe. Also können so Botschaften sein, so sei immer vorbereitet oder auch mach keine Fehler. Oder etwas Schlimmes kann halt eben jederzeit passieren.
Mhm.
Und wo ich mich auch sehr wiedergefunden habe, sind halt so Persönlichkeitsmerkmale. Also es sind oft Menschen mit einem hohen Perfektionismus, Kontrollbedürfnis oder hoher Sensibilität, die neigen immer oder neigen einfach stärker dazu, dann zu katastrophisieren. Und auch bei bestimmten psychischen Störungen ist es halt einfach verstärkt ausgeprägt. Also bei einer Angststörung, einer Panikstörung oder auch bei Depressionen.
Finde ich schon voll krass, weil ich frage mich halt, kommt erst die Störung und dann ist katastrophisierende Begleiterscheinung Oder hat man schon vorher katastrophisieren und kriegt später irgendwann mal die Diagnose? Weißt du, wie ich meine?
Ich glaube, bei mir war es so, also Letzteres, weil mir das nicht bewusst war, dass ich das mache. Mhm. Ne? Also das ist ja wieder die Frage, ich glaube, es hat mir schon mal gesagt, wir wissen gar nicht so genau, was haben wir denn vor der Therapie davon oder darüber gedacht, weil du dir dem nicht immer bewusst bist. Also du leidest vielleicht irgendwie darunter oder hast halt Angstzustände oder Panikattacken, aber du weißt es nicht, was das ist und was das mit dir macht. Und nach der Therapie kannst du halt deine Gedanken viel besser irgendwie identifizieren, sage ich mal, und da ein bisschen besser hinhören. Und wenn ich jetzt halt katastrophisiere, dann meistens, nicht immer, aber meistens, weiß ich dann, dass ich mich halt in dieser Spirale befinde, weil ich das sehr oft auch in der Therapie hatte. Also ich hatte dann eigenen, ich sag mal, Block dazu in der Therapie. Hattest du das auch?
Nee. Ich habe aber tatsächlich auch am Wochenende, glaube ich, mal drüber nachgedacht, ob es eigentlich doch noch Themen geben würde, die man so ein bisschen länger eigentlich noch mal hätte bearbeiten können. Also ich sage jetzt auch, ja, an Panikattacken ist ein Haken dran. Ich weiß jetzt, wie ich damit umgehe und was mich triggert. Aber natürlich gibt es noch andere Sachen, die einem dann so im Alltag vielleicht mal auffallen oder wo man so denkt, okay, das würde ich eigentlich auch gerne noch aufarbeiten, aber kriege ich das vielleicht auch allein hin? Und ich weiß, dass ich gerade so ein bisschen unser Intro noch sprenge. Ich hatte mir noch überlegt, das vielleicht am Ende der Folge zu sagen. Aber es gibt ja jetzt auch den, weiß ich nicht, also jetzt keinen Trend, aber es gibt ja auch wie ChatGPT, wo du ja dann so ein ChatGPT hast, der Psychologe ist. Also der ist mit psychologischem Wissen angeeignet. Und manchmal habe ich jetzt so gemerkt, dass ich in letzter Zeit dazu tendiere, den so als Sparringspartner zu nehmen. Also, dass ich mir schon bewusst bin über eine Sache und dann aber nochmal den so ein bisschen, wie als wäre das mein Therapeut, fragen würde, wie er das Ganze sieht und was für Tipps er mir da gibt. Und eigentlich würde ich so gerne auch eine eigene Folge mit dir über das Thema machen, weil ich finde es sau interessant, ob das auch überhaupt fundiert ist.
Ja, sagt uns mal gerne Bescheid, ob ihr das auch interessant fändet. Aber unabhängig davon, ob das quasi wissenschaftlich fundiert ist oder wie echt es ist, weil es ja einfach kein Mensch ist, ne? Du schreibst ja einfach in dein Handy rein. Aber findest du, das hilft dir erstmal bei deinen offenen Fragen? Weil du ja gesagt hast, okay, entweder ich gehe jetzt nochmal in die Therapie oder ich löse das vielleicht irgendwie kurzfristig erstmal so.
Also es hat mir auf jeden Fall geholfen. Ich meine, wir können jetzt einen kurzen Exkurs machen. Es gab auch so eine besondere Situation, die der Auslöser war tatsächlich, dass, und das sage ich, das triggert mich nicht immer, aber in dem Moment hat es mich getriggert, dass mein Partner irgendwie gerade erkältet ist oder sich nicht gut gefühlt hat und da jetzt weg aus der Hypochondrie, also ich habe jetzt nicht gesagt, oh mein Gott, kriege ich jetzt auch was, aber irgendwie hat mich das verunsichert. Also ich habe einfach gemerkt, dass ich selber verunsichert bin, also mit irgendeinem komischen, gemischten Gefühl, und permanent gefragt habe, so, geht's dir in Ordnung? Ist irgendwas? Kann ich was machen? Also immer dieses Rückversichern. Und dann habe ich halt einfach mal ChatGPT diese Situation kurz erläutert, weil ich mir so dachte, ey, Junge, was gibst du dir denn gerade so einen Kopf weg? Er ist doch einfach nur erkältet. Und dann hat ChatGPT mir so drei Szenarien auch noch aufgemalt. Also das eine auch wieder, wo ich sage, ey, check, genau das, was ich früher immer quasi gelernt habe, dass ich immer nur sicher bin, wenn es allen um mich herum gut geht. Dass ich mich immer kümmern muss. Und dann, also das war wirklich, es war kein Fließtext, aber es waren so ein paar Stichpunkte, wo ich gesagt habe, ey geil, danke, dass du mir gerade so ein bisschen den Denkanstoß nochmal gegeben hast. Jetzt kann ich mich viel besser nochmal verstehen und weiß, dass ich mich von diesem Thema abgrenzen muss. Dass ich wirklich sage, ich weiß, ihm geht's schlecht. Ich kann ihn gern unterstützen, indem ich, weiß ich nicht, Medikamente hole, Tee koche, was weiß ich. Aber es wird nichts Schlimmes passieren.
Ja, dich davon abzugrenzen und irgendwie zu erinnern, das hast du ja auch eigentlich alles gelernt.
Ja.
Sag ich mal. Das ist nichts, wo du jetzt nochmal in Therapie müsstest, damit er dir nochmal das Gleiche sagt. Ich glaube, nach einer Sitzung wärst du so, ah ja,
okay, danke, sorry, dass ich überhaupt gefragt habe.
Ja, so. Deswegen ist eigentlich eine ganz gute Denkstütze. Also finde ich eigentlich cool.
Ja, dann lass das mal echt vornehmen, dass wir irgendwie vielleicht so mal eine Folge auch drüber machen.
Ja, gerne. Ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert, aber für mich gab es jetzt bisher auch noch nichts. Noch nicht.
Warte auf, gleich nach der Folge so. Das hier.
heute Nacht so, wenn ich wieder aufwache um 3 und dann eine Stunde nachdenke. Aber zurück zum Thema, wo das denn herkommen kann, also wie entsteht Katastrophisieren? Und zwar gibt es noch einen letzten Punkt, dass natürlich auch sein kann, dass es gewisse Erfahrungen sind, die man einfach erlebt hat, wo man schon zu dem Zeitpunkt in der Vergangenheit eben so den Boden unter den Füßen verloren hat. Und das verursacht natürlich, dass man zukünftig versucht, einfach gewisse Situationen zu antizipieren und einfach ganz, ganz viele Szenarien durchzugehen, die eventuell eintreten könnten, um sich abzusichern. Aber die Szenarien sind halt meistens völlig überzogen. Und dazu muss ich kurz eine Story erzählen. Ich habe doch mal erzählt, dass ich im Februar vor 700 Leuten moderieren musste.
Ja.
Lief ja super, ich war voll stolz auf mich. Mittlerweile denke ich so, geil, okay. Aber davor habe ich meinen Kollegen angerufen, habe ja mit dem geredet, so, wie findest du das? Was hältst du davon? Packe ich das? Und so. Und dann hat er ja gesagt, ja, auf jeden Fall. Und ne, hat mir so Pep-Talk gegeben darüber. Und dann habe ich aber am Ende zu ihm gesagt, ich gehe jetzt erstmal alle möglichen Szenarien durch, was schieflaufen könnte.
Oha.
Und warum ich es dann vielleicht nicht mache. Und er so, Vanessa, so, was ist mit dir? Nein, was willst du denn jetzt alles durchgehen? Das geht doch überhaupt nicht. Und dann dieser Satz von ihm hat mich erst so, ja, okay, stimmt.
Aber, weißt du so? Aber weißt du warum? Und da muss ich ehrlich zugeben, dass sich da zwei Mechanismen nicht die Hand geben. Und zwar haben wir ja gelernt, dass wir unsere Ängste mal zu Ende denken sollen, um zu sehen, es gibt keine Konsequenzen. Im Umkehrschluss heißt es aber, wenn wir einen katastrophisierten Gedanken ausdenken möchten bis in die letzte Konsequenz, ja, ist das halt schwierig, weil das macht es ja halt eigentlich nicht besser. Weißt du, wie ich meine?
Nee, aber ich glaube, dass natürlich kann immer Worst Case so eintreten, aber ich glaube, dass man in seinem Kopf den Gedanken eigentlich nicht zu Ende denkt, während man sich in dem Katastrophisieren befindet.
Ja.
Weil ich denke dann ja nicht, okay, dann würde ich irgendwie auf die Bühne gehen, dann verkacke ich den Satz, dann wieder so meine Angst, dann musst du dich übergeben oder sowas. Und dann war es das für mich. Dann ist dieser Gedanke zu Ende.
Mhm.
Und dann übergibst du dich und dann, oh mein Gott, Horror. So, aber so dieses, was passiert eventuell danach, kommt dann gar nicht auf bei mir. Sondern danach wäre ja, wenn man das aufschreiben würde oder so, oder einfach zu Ende denken würde, wäre ja dann so, na gut, da geht's dir halt mal schlecht, dann kommt ja jemand und hilft dir.
Ja, stimmt.
Und dann denken sich Leute, oh Gott, die arme Scheiße, Mann, vielleicht hat die gerade eine Krankheit oder...
Vielleicht hat sie okay, gerade Sushi Mist. Gegessen.
Kann, ja, so irgendwie... Das ist ein Insider-Joke von Beckys Mama-Phobie.
Genau, wenn ihr nichts zum Sushi-Gate gehört habt, hört euch auf jeden Fall unsere letzte Folge an. Also die Folge genau. Von dieser Folge.
Ja, also deswegen, weißt du, man kann ja immer dann eventuell irgendwas haben und in der Regel passiert das auch nicht einfach so, dass dann wirklich so in dem Moment, ne, aber mein Gott, und wenn, dann ist ja genau das dieser Gedanke.
Ja.
Das war ja wie mit dem Flugzeug, das hat ja auch mal erzählt, so, man fliegt alleine und dann denke ich, was, wenn mir was passiert und ich bin alleine, ja, was denn dann? Dann kommt die Stewardess, dann hilft sie dir, dann macht die vielleicht ein Klo frei, dann, keine Ahnung, kriegst ein Upgrade. Keine Ahnung.
Dann macht ihr eine Zwischenlandung. Oh Gott.
Ja, so das, oh, das, aber oh. Das ist ja auch dieses, ey, aber es gibt Leute und dann ist das einfach so. Dann, ja. Wenn es wirklich ein Notfall ist, dann ist es so und dann ist es auch besser zwischenzulanden, dass dir geholfen wird, anstatt, keine Ahnung, ne? Also, das hat mir immer meine Therapeutin gesagt, so, ja, und was dann? Was würde denn da passieren? Würde deine Stewardess kommen und ihnen helfen oder würden du alle drauf scheißen? So, ja, weißt du?
Ja.
Also so viel zu dem Thema. Deswegen ist zu Ende denken sehr wichtig. Aber dazu kommen wir nochmal später, weil das tatsächlich einer der Gegenfaktoren ist, also wie man da so ein bisschen gegensteuern kann.
Und ich habe ja auch tatsächlich noch ein gutes Beispiel für einen nächsten Faktor, der zum Beispiel Katastrophisieren auch sehr begünstigt. Ich leite das mal mit meiner rumänischen Omi ein, die ja permanent Nachrichten guckt und permanent dann auch denkt, dass gerade etliche Krisen anstehen wegen Krieg etc. Und ich glaube, jedes Mal, wenn ich mit ihr telefoniere, ich habe es by the way geschafft, ich hab gestern mit ihr telefoniert und dann sagt sie immer so, oh Gott, was ist, wenn Russland gewinnt und also ne, und wenn die dann alle rüberkommen. Und ich war am Samstag in der Bibliothek und da war einfach ein Buch auf Deutsch und ich wünschte, es gäbe es auf Rumänisch. Das hieß, wenn Russland gewinnt, ein Szenario. What the fuck? Ja. So, ich dachte mir, so würde ich ihr am liebsten gern schicken. Aber das ist das beste Beispiel für, dass wir alle unter einer Dauerbeschallung mit Krisen, Katastrophen, Krankheiten etc. bestehen. Und natürlich führt das dann auch zu einem Weltbild, in dem jederzeit einfach auch wirklich das Schlimmste passieren kann. Ne? Und ich finde, das übt natürlich auch Druck aus. Und ich glaube, wir beide hatten auch mal in irgendeiner Folge gesagt, dass wir das sogar eher wegschieben. Also auch dieses Kriegsthema, das ist bei mir sehr weit weg, weil ich es auch nicht so wahrhaben will. Und auch zum Beispiel Corona war ja auch eine Krise. Und da gibt es ja auch etliche Leute, die jetzt einfach Schiss vor Pandemien haben.
Ja, und es ist ja auch vollkommen verständlich, weil es sind ja auch schlimme Sachen. Ich glaube, man sollte sich dann so ein bisschen überlegen, kann ich dann ab jeden Tag Nachrichten hören oder kann ich das dann ab, ne, mir diese Infos zu geben, auch wenn die natürlich irgendwo auch wichtig sind, dass man über das Weltgeschehen so Bescheid weiß. Ne, das ist ja auch gut, aber wenn man halt einfach merkt, es wird einem zu viel und man kann sich das nicht jeden Tag geben, dann sollte man das auch einfach nicht tun, weil ich kann schon sehr gut nachvollziehen, dass man da einfach Angst bekommt bei dieser ganzen Situation. Ja. USA, Russland, bla bla, alles Mögliche, ist ja echt schlimm.
Ja, vor allem, weil man ja auch selber nicht die alleinige Informationsquelle ist. Also würde man das alles ja selber komplett durchsteigen und wissen, hättest du da vielleicht auch wirklich noch mal, weiß ich nicht, fundiertere Fakten, um auch sowas vielleicht begreifen zu können oder in den Kontext zu setzen. Aber so ist es halt einfach Überforderung.
Überforderung, aber auch ein kompletter Kontrollverlust, weil du ja absolut nichts tun kannst. Also nicht wirklich so.
Ja.
Kannst ja nicht eingreifen.
Wäre schön, aber nein, können wir nicht.
Ja.
Und in anderen Folgen haben wir auch noch drüber gesprochen, dass natürlich auch soziale Medien einen sehr einnehmen können und auch in, ich sag mal, katastrophisieren, rein katapultieren können, weil dort einfach alles als scheinbar perfekt, weiß ich nicht, wirkt. Und dagegen ist ja das eigene Leben im Vergleich dann einfach gar nicht sicher und vielleicht auch nicht der Traumzustand. Und dann manövriert man sich vielleicht auch einfach mehr in irgendwie so Katastrophengedanken. Und weil man halt permanent irgendwelche Vergleiche zieht, die unrealistisch sind.
Thema bei mir, Single bleiben. Zum Beispiel.
Das war gerade mein Gedanke.
Ja, weil wenn ich dann Paare sehe auf Social Media, ist dann zum Beispiel so, ja okay, du wirst nie in eine Beziehung sein oder du wirst nie heiraten. Und das ist dann direkt dieser Katastrophensatz, Endgame, Worst Case. So, hallo, was denn alles davor? Und da sind noch ein paar Jahre dazwischen so. Also, ne?
Ja.
Das ist genau das Gleiche. Deswegen finde ich selber so mit diesem Social Media Ding ist es manchmal doch erdrückender, als ich manchmal zugeben würde.
Ich finde es schon sehr erdrückend, weil ich auch sagen muss, zum Beispiel, ich liebe ja auch Urlaub. Also ich glaube, es gibt viele Menschen, die lieben es auch im Urlaub zu sein. Und angenommen, es gibt jetzt irgendwie so Urlaubsseason und ich sehe nur Postings und Reels und Stories von Leuten, die im Urlaub sind. Ich werde dann nicht eifersüchtig oder irgendwie nicht gönnerisch. Aber man selbst denkt sich so, oh Mann, werde ich jetzt nochmal in Urlaub gehen? Also ich finde, es ist nicht so positiv. Also wie du sagst, es baut irgendwie in einem so den Druck auf. Wobei ich trotzdem sagen muss, dass ich wahrscheinlich froh sein kann, es nicht so extrem zu haben, wie wahrscheinlich die Generation, die damit halt auch aufgewachsen ist.
Ja, aber auch, weil wir sowieso anfällig sind für Katastrophisieren. Weil du könntest ja auch einfach die Einstellung haben, ja, ich gehe dann eh bald selber und dann freue ich mich drauf, Punkt.
Ja.
Anstatt zu denken, wann gehe ich? Ich gehe nicht, ich habe kein Geld oder ich habe das nicht, ich habe das, weißt du so.
Ja.
Das sind ja genau diese Glaubenssätze, die dich dann wieder in diese Negativspirale irgendwie katapultieren.
Heute nehmen wir uns auseinander. Aber es gibt natürlich auch körperliche Zustände, die zum Katastrophisieren beitragen können. Wir alle kennen das, ne, wenn wir mal zu wenig geschlafen haben oder einfach überfordert sind durch die äußeren Reize, die wir bekommen oder auch super gestresst sind. Das macht uns dann in dem Moment ja auch anfälliger für irrationale Denkmuster oder weiß ich jetzt nicht, zum Beispiel für Zwangsgedanken oder auch wieder Panikattacken. Und das ist halt bei Katastrophisieren eben auch so. Also wenn wir halt einen schlechteren körperlichen Zustand haben, tendieren wir eher dazu, als wenn es uns körperlich fit geht.
Ja, und auch bei mir, wenn ich halt diese ganzen Meditation und Sport und so dann irgendwie nicht schaffe aus irgendwelchen Gründen, dann merke ich halt auch, dass das ja viel mehr kicken kann dann.
Ja.
Und man befindet sich ja dann einfach in so einer Gedankenspirale. Das ist immer so, was wenn? Und wenn das dann passiert, dann wäre das halt die absolute Vollkatastrophe, total Zusammenbruch, worst case. Ne? Das ist ja immer irgendwie so diese Abfolge.
Mm.
Und beim Recherchieren habe ich das wiedergefunden, das ABC-Modell. Das hatten wir auch mal in irgendeiner Folge vorgestellt.
Ja.
Und ich würde es jetzt nochmal ganz kurz vorstellen, weil ich finde das sehr gut und sehr bildlich und es wird auch sehr oft in der Therapie verwendet, um eben diese Denkmuster zu erklären. Und zwar ist das ABC-Modell von Albert Ellis. Und als Erklärung ist es so, dass eben das Modell zeigt, dass auf ein Ereignis, zum Beispiel jetzt eine Prüfung, unsere persönliche Bewertung folgt, die wiederum zu bestimmten emotionalen und Verhaltensreaktionen führt. Und A, B und C stehen dafür halt jeweils für A, das auslösende Ereignis, B, unsere Bewertung und C, die Konsequenz. Und jetzt im Falle der Prüfung könnte es ja sein, dass man eben eine positive Bewertung hat. Also zum Beispiel, ja, ich bin gut vorbereitet, ich schaffe das. Und es führt halt natürlich zu angenehmen Gefühlen wie Zuversicht und eben einem hilfreichen Verhalten, dass man irgendwie ruhiger ist beim Arbeiten, dass man halt in der Prüfung besser nachdenken kann. Oder aber, Becky und ich, dass man eben eine negative Bewertung hat. Und besonders katastrophisierendes Denken. Also zum Beispiel, ich werde eh durchfallen und ich werde alles dann verlieren. Und ich schwöre es dir, bei mir war das immer so in der Uni.
Echt?
Dass ich ja immer so dachte, nicht immer, aber ich habe super oft so dieses Konsequenz und diese Bewertung. Ey, wenn du das jetzt verkackst, dann kriegst du einen schlechten Schnitt. Dann kriegst du vielleicht keinen Masterplatz, den ich ja dann eh nicht hatte, aber ist ja auch egal. Aber dann so dieses, dann kriegst du keinen Job. Also mein Worst Case war dann so, Arbeitslosigkeit stand so am Ende schon.
Ja. Ja, quasi, also Prüfung nicht bestanden und dann schon unter der Brücke liegend, weil keine Wohnung mehr bezahlbar auch.
Genau. Genau, so, genau, diese ganzen, dann kriegst du das nicht, dann kriegst du das nicht, dann ist das und dann ist das. Und es ist so richtig so Mindfuck, weil ich mir so denke, so, in welcher Welt ist das eingetreten oder war das auch nur irgendwie realistisch? Halt zero.
Ja.
Einfach wirklich null. Und es führt ja einfach nur zu Ängsten, zu Selbstzweifeln oder sogar zu Wut. Und einfach komplett zu wenig hilfreichen Reaktionen, dass man eben komplett überfordert ist oder auch Dinge vermeidet. Und das Problem dabei ist halt auch, dass sich dieses Katastrophendenken halt sich selbst verstärken kann. Also durch diese negativen Emotionen und das daraus resultierende Verhalten, also zum Beispiel, dass man dann Konzentrationsprobleme hat in der Prüfung, wird eben ein schlechtes Ergebnis viel, viel wahrscheinlicher, wodurch sich dann wiederum diese negative Erwartung ja dann scheinbar bestätigt.
Ja.
Ne? Also, ich bin schlecht, okay, und dann habe ich diese Symptome und so, das kennt ja jeder, wenn du dir super viel Angst machst in der Prüfung, ich kann mich daran erinnern, dann habe ich irgendwie auf das Blatt geschaut und war erstmal so, oh mein Gott, ich muss runterkommen und habe schon dabei 5 Minuten verloren, so. Keine Ahnung, ich habe es gehasst, ey.
Ja, ist wie so self-fulfilling prophecy, ne?
Ja, genau. Und deswegen auch meine Frage an dich, was sind denn so typische katastrophisierende Gedanken, die du so in deinem Kopf durchspielst, beziehungsweise so jetzt, nehmen wir jetzt mal den heutigen Alltag, also nicht mehr Uni und so, sondern vielleicht heute.
Also ich muss sagen, heutzutage irgendwie schon, was heißt recht schwierig, weil ich ja sag, bei mir vermischt sich ja die Unsicherheit dann auch eher mit so körperlichen Symptomen. Also wenn ich dann so denke, keine Ahnung, also angenommen, wir würden jetzt Tennis spielen, wir hatten es ja lustigerweise auch schon in unseren Sprachnachrichten davon, dass wenn es irgendwie fast 30 Grad sind, hat man dann irgendwie voll Schiss. Also angenommen, ich hätte zu wenig getrunken, dann denke ich mir so, okay, du hast zu wenig getrunken, gehst dann aber bei 30 Grad Tennis spielen, boah, jetzt fühlst du dich irgendwie komisch, hast aber Durst, aber was, wenn du dann umkippst? Und also so die Geschichte, wobei ich aber sagen muss, das ist nicht ganz so krass extrem bei mir, aber was so ein Leitgedanke tatsächlich ist, ist immer noch so das Thema mit meinen Eltern, wenn die aufeinandertreffen. Und ich weiß ja, dass, also ich hatte ja mal eine gewisse Zeit lang mit meiner Mama gar keinen Kontakt. Und dementsprechend, ja, war es eine blöde Erfahrung, die zwar nicht aus diesem Auslöser resultiert ist, aber ich habe irgendwie immer so diese katastrophisierenden Gedanken, dass ich sage, okay, es wird diese Situation wieder eintreten, wenn du vielleicht das und das machst.
Ja, ich verstehe das voll, aber ich denke mir so bei dir auch andererseits, das ist nicht komplett unberechtigt.
Ja, ja.
Kommt halt drauf an, wie sehr du dich da so reinsteigerst und wie sehr du das dann eben katastrophisierst, dass man irgendwie so diese Angst hat und Bedenken, ganz ehrlich, glaube ich, ist voll normal, weil das einfach schon so oft eingetreten ist, leider.
Ja.
Also das ist jetzt gar nicht so unwahrscheinlich, sage ich mal.
Und ich glaube, auch viele Scheidungskinder werden jetzt sagen, ja, okay, gut, das ist auch berechtigt. Also ich glaube, damit haben alle so ein bisschen Struggle. Deswegen, ich muss schon sagen, ich tue mich gerade schwer damit, mit so einem katastrophisierenden Gedanken, Stand jetzt, weil Stand früher wäre es halt definitiv meine Panik gewesen. Also, dass ich, wenn ich wüsste, okay, ich bin heute Abend auf den Geburtstag eingeladen, okay, und was ist, aber wenn ich dann da hingehe, und dann gibt es da Essen und ja, aber vielleicht fühle ich mich dann auf einmal komisch und dann kriege ich eine Panikattacke und dann kann ich nicht essen und dann, aber dann gucken mich die Leute wieder so an und dann würde ich am liebsten kotzen und einfach nur nach Hause gehen, aber dann, also weißt du, so das Szenario wäre dann früher extremer gewesen, was ich heute, ey, zum Glück nicht mehr so habe.
Das hatte ich ja auch so ein bisschen mit diesem Übergeben und so, was jetzt komplett weg ist, würde ich sagen. Also wenn das mal so minimal aufkommt aus irgendwelchen Gründen, dann kann ich das recht schnell wieder so abchecken, so, geht's dir schlecht? Nein. Okay, dann halt's Maul.
Ja, ist so.
Ich gehe nicht drauf ein, denk mir so, komm, ey, lass mich in Ruhe. Aber ich würde sagen, heutzutage ist bei mir bei so Sachen wie jemand schreibt nicht zurück, also klar, so beim Dating, manchmal bei der Arbeit, bei Freunden super selten, aber nur manchmal, wenn ich irgendwie davon ausgehe, dass ich gerade irgendwas vielleicht komisch gesagt oder gemacht habe, aber eigentlich bei Freunden fast gar nicht.
Aber erwischt.
Und dann denke ich halt...
Erwischt, doch, stimmt, das habe ich auch. Also nicht so extrem, dass ich wirklich sage, das sind dann 10 Gedankengänge, aber stimmt, dass man dann doch dazu tendiert und denkt sich, oh scheiße, habe ich jetzt gerade was falsch gesagt oder wie kam es gerade rüber, so eher...
Genau, und so dieses, wie kam es rüber oder auch danach, was hat das für eine Konsequenz und ich habe vielleicht was falsch gemacht, deswegen antwortet die Person mir nicht oder so und am Ende trifft es ja eigentlich nie ein. Oder ich gehe halt so Szenarien durch, Worst Case halt klar, wie früher mit Job, ich kriege keinen Job und dann bin ich arbeitslos und dann lebe ich unter einer Brücke so ungefähr. Ist es halt mit dem Dating, also dieses, ne, du findest nie jemanden oder was, wenn du niemanden findest, dann... du kriegst keine Kinder, dann passiert das und das, dann bist du alleine, dann was weiß ich so.
Nein.
Ungefähr. Also.
Einfach nein.
Nee, das glaube ich jetzt auch nicht. Aber ja, da gibt es einige Beispiele. Und vielleicht könnt ihr euch ja auch mit einigen von denen identifizieren. Also ihr seid nicht alleine damit.
Es gibt auch irgendwie so ein Lied, You Never Walk Alone. Oder? Ich glaube, es gibt mehrere Lieder mit dieser Zeile wahrscheinlich, aber da musste ich gerade denken. Aber wir sind jetzt hier schon mal an einen wichtigen Punkt erkannt. Vanni, du hast ja gerade eben schon gesagt, vielleicht erkennt ihr euch da ja wieder. Aber wie erkenne ich denn, dass ich katastrophisiere? Also, ne, wir sagen ja auch, wir haben eine Therapie gemacht. Wir sind jetzt sowieso auch reflektierter für uns selbst. Ich meine, gut, wir sind jetzt auch Anfang 30. Ich denke, da nimmst du auch noch mal Gedanken und Gefühle anders wahr, als wie wenn du Anfang 20 bist. Aber wenn du quasi gar keinen Zugang zu dir selbst hast, keine Therapie gemacht hast und keine Ahnung, wie erkenne ich das? Und zwar haben wir da jetzt auch ja ein paar Sachen mitgebracht, mit denen ihr euch so ein bisschen selbst testen könnt. Und zwar ist das eine eben übermäßiges Grübeln. Also wenn du ein Thema stundenlang im Kopf bearbeitest, ohne zu einem Ergebnis zu kommen. Und wenn du dazu tendierst, dann ist das auch schon mal so ein kleines Erkennen, weil je mehr du grübelst, desto realer wirkt ja dann auch das Szenario. Und es ist wie so eine kognitive Rückkopplungsschleife. Also du bleibst ja dann auch irgendwie permanent auf diesen Gedanken hängen und kommst aber zu keinem Fazit.
Ja, check.
Dann kannst du natürlich auch prüfen, wie deine emotionalen Reaktionen sind. Wenn du zum Beispiel bei kleinen Auslösern krass heftige Reaktionen hast, wie Angst, Schweiß, Herzrasen, Schlafstörung oder auch Muskelverspannung, dann denkt ja dein Körper in dem Moment, dass es wirklich sehr, sehr schlimm ist, was du da gerade durchlebst, obwohl es ja nur ein Gedanke war. Weil ein reiner Gedanke oder so ein kleiner Auslöser einen nicht so krass unter Stress setzen sollte.
Check. Hatte ich erst vor einer Woche.
Ey, wir sind ja immer mit unseren Checklisten unterwegs. Und dann, aber hier würde ich sagen, da bist du nicht check. Und zwar, du legst Vermeidungsverhalten an den Tag. Das heißt, du gehst aktiv Gesprächen, Entscheidungen oder auch Herausforderungen aus dem Weg, weil du einfach Angst vor dem schlimmsten Szenario hast. Und das machst du nicht.
Ja, stimmt. Nee, das stimmt. Puh.
Gerade noch mal Glück gehabt. Und wir haben jetzt für euch auch noch ein paar Selbstreflexionsfragen vorbereitet, ja, die ihr euch auch selbst einfach mal stellen könnt, um so ein bisschen, ja, näher an dieses Thema ranzurücken. Glaubst du oft, dass du nicht mit Problemen klarkommen würdest? Spielst du häufig Szenarien durch, die nie eintreffen? Möchtest du oft Dinge im Vorfeld perfekt durchdenken, um bloß kein Risiko einzugehen? Und wenn du das alles eigentlich mit Ja beantworten kannst, diese Denkmuster sind nicht Zeichen von Schwäche, sondern, wie wir anfangs ja schon gesagt haben, es ist ein Schutzmechanismus, aber der einfach sehr oft übersteuert ist. Und auch hier ist wieder das Gute, man kann einfach lernen, diese Übersteuerung, ja, abzuschalten und zukünftig damit besser umgehen zu können.
Und wie ihr das könnt, haben wir wie immer am Ende mit Strategien und Tools gegen das Katastrophisieren. Und da gibt es so ein paar Punkte, die man mal auch abchecken kann und anwenden kann. Und zwar zum einen die Gedanken beobachten. Also ganz wichtig finde ich, Gedanken sind keine Fakten. Nur weil ihr das denkt, ist es nicht wahr. Und man kann auch sich mal so ein Gedankenprotokoll anlegen sozusagen. Also was denke ich und was ist meine Befürchtung? Und was spricht aber eigentlich auch dagegen, dass das passiert? Also, was ist sozusagen die Gegenthese zu meinem Worst-Case-Szenario?
Mhm.
Und dementsprechend auch so einen Realitätscheck machen. Also, wirklich mal sich fragen, wie wahrscheinlich ist es, dass das eintreten wird? Man kann ja auch mal so eine Skala nutzen von 0 bis 10 und mal wirklich so ein bisschen da aus dem Gedanken raustreten und gucken, ist das wirklich so realistisch? Und wie oft ist es wirklich eingetreten, wovor ich jetzt Angst habe? Und man kann auch, was mir geholfen hat und was ich auch tatsächlich in der Therapie gemacht habe, diesen Worst Case, was wir schon vorhin kurz gesagt haben, mal bewusst durchspielen. Also wenn man es zum Ende denkt, dann verliert es oft diesen ganzen Schrecken, weil es immer ein und dann passiert das, aber dass es vielleicht auch positiv gibt. Also weil so dieses, du erreichst jemanden nicht und der hat einen Autounfall. Klar, das passiert leider im Leben, das ist so. Mhm. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass das jetzt jede Woche passiert, wenn jemand nicht das Telefon abnimmt, ist halt nicht hoch, ne? Und ich habe das in der Therapie gelernt, indem ich das aufschreibe. Ich habe sogar noch diese Unterlagen dazu.
Ist auch in deinem Tagebuch, also Therapie-Tagebuch, ja.
Genau, ja. Und da habe ich halt quasi das alles aufgeschrieben und durchdacht, ohne quasi im Worst Case zu stoppen, sondern eben weitergedacht, um nicht immer wieder in diesem Loop zu enden in meinem Kopf. Und das fand ich sehr, sehr ein gutes Tool. Also könnt ihr auch gerne mal ausprobieren. Und eben dann die Frage am Ende, und selbst wenn der Worst Case kommt, was dann? Wie würde ich dann reagieren? Also, wie gesagt, es gibt ja immer Lösungen im Leben. Das Leben endet nicht, auch wenn was Schlimmes passiert. Also, das will natürlich niemand. Mhm. Und es soll jetzt ja auch keine Message sein von wegen, ne? Das kann ja passieren, aber es kann halt wirklich passieren. Nur die Wahrscheinlichkeit ist immer gering. Wenn es passiert, dann findet man auch in diesem Fall Lösungen. Und unser All-Time-Favorite, wir sagen es immer wieder, nämlich Atemübungen, Meditation und so eine Art Bodyscan. Weil wir haben ja auch vorhin als Beispiel gesagt, okay, ist mir wirklich schlecht? Ist mir wirklich so und so, ne? Also so ein bisschen mal auf seinen Körper zu hören und sich zu fragen, löst es gerade irgendwie meinen Kopf aus und meine Angst, oder geht es mir halt wirklich mal schlecht? Weil das passiert auch, das ist auch ganz normal. Einem kann es auch mal in der Öffentlichkeit schlecht gehen. So. Das ist halt scheiße, das will keiner, aber es passiert. Und dann einfach mal zu schauen, ist es gerade wirklich so? Dann kann man auch diese katastrophisierenden Gedanken so ein bisschen umformulieren. Also man kann sich da hilfreiche Alternativen zusammensetzen und die Gedanken so ein bisschen, ja, nicht umlenken, aber so ein bisschen sich was anderes fragen. Zum Beispiel, ich weiß noch nicht, was passiert und ich warte jetzt erstmal ab. So, ja. Dann macht ihr irgendwas anderes. Man hört vielleicht Hörbuch, schaut Netflix, anstatt irgendwie das so auszusitzen. Und am Ende denkt man sich doch immer, Alter, das war alles so verschwendet, oder?
Ja, das stimmt schon, weil, wie du sagst, es gibt ja bestimmte Sachen im Leben, die kann man nicht beeinflussen, wie zum Beispiel jetzt auch ein Prüfungsergebnis. Also klar, in der Vorbereitung, du kannst lernen, aber du gehst an dem Tag der Prüfung hin und schreibst. Und du kannst dir danach gerne 6 Wochen lang den Kopf fick geben und sagen, oh mein Gott, was ist, wenn ich es nicht bestanden habe? Genau. Aber du kannst daran nichts ändern, weil du hast ja schon geschrieben. Oder du machst dir 6 Wochen lang ein gutes Leben und wenn du dann nicht bestanden hast, dann kannst du immer noch gucken, was passiert. Aber ja, im besten Fall hast du bestanden und hast dir keinen Kopf fick gegeben.
Ja, und das habe ich zu oft gemacht und einfach sinnlose Zeit und Nerven und Nächte verschwendet, 100%. Und was mir auch selber immer sehr geholfen hat, ist zu sagen, ich habe schon oft Dinge geschafft, die mir Angst gemacht haben und ich werde auch das jetzt schaffen. Also ich finde es immer sehr hilfreich, sich darauf zu stützen, was habe ich schon alles geschafft und wieso sollte ich das jetzt nicht auch schaffen? Also vor allem mit diesem Zwang und diese Expos, da konnte ich immer super zurückgreifen und sagen, hä, das hast du auch schon gemacht. Das ist doch jetzt einfach das gleiche in Grün so.
Ja.
Komm, packst du auch, alles gut. Und wenn alles nichts hilft, gibt es auch einen Notfallplan, also eine Art Stopptechnik. Und zwar stoppen, mal kurz innehalten, tief durchatmen, sich mal orientieren, also rumgucken, wo bin ich, was passiert gerade wirklich und so einen Perspektivwechsel haben. Also zum Beispiel, was würde ich meiner besten Freundin jetzt raten, wenn sie in meiner Situation wäre? Ist es gerade eine berechtigte Angst, ist es keine? Um einfach mal so eine Art Notfallplan zu haben, um sich da einfach rauszuholen. Mhm. Also wirklich mal aktiv so Stopp sagen. Ich glaube, das macht man auch manchmal bei Panikattacken, dass man sozusagen guckt, was sehe ich, was rieche ich, was höre ich?
Ja.
Was fühle ich oder so? Also so die Sinne beanspruchen, um sich einfach erstmal so aus der Situation zu holen. Weil man kann auch in so einem Gedankenkreislauf, in so einem katastrophisierenden Gedanken hängen bleiben und dann kommen noch diese körperlichen Symptome dazu. Dann kriegst du Angst, wie wir gesagt haben, Angst, Schweiß, Herzrasen und du bist da drinne und bist einfach verloren. Aber es ist halt überzogen.
Ja, dann kommst du auch nicht so einfach raus. Also was mir auch jetzt bei Panikattacken auch zum Beispiel geholfen hat, war, dass ich mir Sachen raussuche von derselben Farbe. Also dass ich dann wirklich irgendwie sehe, okay, das ist jetzt gerade hier grün, oh, was ist noch grün? Und es ist in dem Moment auch nicht vermeiden, aber du unterbrichst bewusst dieses Gedankenchaos, um nicht darauf einzusteigen.
Genau, genau, ja. Auch sehr guter Tipp.
Ja, Wanni, damit sind wir ja schon wieder am Ende der Folge gelangt.
So schnell geht's.
Ja, und zusammenfassend lässt sich auf jeden Fall sagen, also wir haben ja jetzt schon oft auch gesagt, ja, natürlich, das machen wir mal in der Alltagssituation so und in der anderen Alltagssituation so. Und man sieht, dass Katastrophisieren einfach menschlich ist. Ja, also ich glaube, es gibt sehr wenige Leute, die das irgendwie nicht machen. Aber man selbst kann lernen, das Gehirn eben neu zu steuern. Und keiner von uns ist allein. Und deswegen ist es einfach so wichtig, dass wir auch mit euch reden, dass wir mit uns reden, dass wir uns einfach öffnen, um auch vielleicht zu lernen, wie man mit Sorgen einfach anders umgehen kann. Deswegen teilt die Folge am besten mit jemandem, der sich sehr oft Sorgen macht. Und lasst uns wissen, wie ihr mit euren Denkschleifen umgegangen seid oder auch umgeht.
Ja, und danke fürs Zuhören. Noch einen schönen Tag, Woche, wie auch immer, ne? Wir wissen ja nicht, wann ihr uns zuhört. Also alle Szenarien durchgehen. Gute Nacht, guten Morgen.
Ja, alles einfach.
Aber ja, wir hoffen, euch hat die Folge gefallen und bis nächste Woche. Ciao.
Bis nächste Woche. Ciao.
Nice.